Herausgegriffen, das dritte Hörfunkprogramm.
Seit Oktober 1962. Damals zu Anfang und in den ersten Jahren danach ein Spektrum der kulturellen Szene Westberlins nach dem Bau der Mauer. Ein Spiegel der Bemühungen dieser Stadt, neue Impulse zu geben. Impulse nach dem politischen Schock. Komponisten, Wissenschaftler und Schriftsteller von internationalem Rang als Gäste auch in diesem Programm, das gemeinsam mit dem NDR Hamburg gestaltet wurde und als dessen Herausgeber Ernst Schnabel zeichnete.
Flaubert, der Ausnahmefall ist nur Anlass, nicht der Gegenstand unserer Sendung. Bewogen von der Modernität, von der Aktualität der Fragen, die Hippolyte an ihn gestellt hat, haben wir uns selber an Autoren, an Schriftsteller unserer Zeit gewendet, in der Hoffnung, von ihnen Auskunft zu erhalten über die Mechanik der Vorstellungskraft moderner Menschen und, nicht ganz nebenbei, über den Kurs, in dem die Imaginationskraft in der Literatur heute steht. Wir haben drei Fragen, die von Taine stammen oder den seinen nachgebildet und nur ein wenig ins Praktische gewendet sind: Ingeborg Bachmann, Winston H. Auden, Michel Butor, Franz Tumler und Reinhard Lettau vorgelegt. Am Ende werde ich dann das Bündel der Auskünfte Hans Meyer vorlegen, der sie untersucht und feststellen wird, was aus ihnen 100 Jahre nach Flauberts Musterfall für die Literatur zu schließen sei.
Herausgegriffen, Glocken in Europa, von Peter Leonhard Braun.
Fangen wir in Gottes Namen an.
Nur hören kann man die Geburt einer Glocke. Wenn die Bronze widerwillig und schwer aus dem Ofen blubbert, als lodernder Morast, dann durch die Zuleitungskanäle prasselt und sich so sengend in die vergrabenen Formen fallen lässt, dass die darin enthaltene Luft hinausfaucht.
Raus.
Ist ein Schrei aus Metall. Erfunden, weil es lebensnotwendig für den Menschen war, Alarm und Gefahr schneller zu verbreiten, als er laufen konnte. Und weiter als seine eigene Stimme trug. Feuer, Sturm, Überschwemmung, Überfall, Flucht.
Glocken in Europa.
Eine SFB-Feature-Produktion in Stereophonie, ausgezeichnet mit dem Preis für Hörfunkdokumentarwerke im Rahmen des internationalen Hörfunk- und Fernsehwettbewerbs Prix Italia in Venedig 1973.
Dr. Jung, wann haben wir denn mit der Stereophonie wieder angefangen? Wir waren ja der erste Sender nach dem Kriege, der wieder mit Stereo anfing. Ich sage wieder anfing. war ja in diesem Hause hier in der Masurenallee
1941
zum ersten Mal das Stereophon produziert wurde und gesendet wurde.
Nein, wir haben also als erster Sender noch über zwei Wellen 1958 das gemacht, weil die Schallplatten 1958 auch mit den Dingen neu rauskamen. Und das war also eigentlich ein Lob für uns, dass wir als kleinster Sender diese Mühe uns gemacht hatten, eben für eine bestimmte Zeit die Wellen zu trennen und das vorher zu propagieren, dass Leute also mit zwei Radioapparaten zusammen oder Nachbarn sich zusammensetzten und beide Apparate aufstellten, mit einem sehr langen technischen Vorlauf, wie man aufbauen musste, mit Testmusiken, dass man sie richtig einstellte, um dann den richtigen Eindruck davon zu haben. Und seit 1961 haben wir in der Musik schon fast ausschließlich Stereophon produziert. Weit, weit voraus. Und wir wurden in den Gremien, die über das Geld berieten und die uns die Finanzausgleich zuteilten, immer beschimpft, dass wir das Geld für derartig überflüssige Versuche ausgaben. Einige Jahre später waren dann die westdeutschen Sender es, die zu uns kamen und unsere Aufnahmen für ihre Testversuche haben wollten, mit denen sie ihre ersten Sendungen durchführten.
Vielleicht ist es ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass hier unsere Technik wirklich echte Pionierarbeit geleistet hat, dass die also die ersten Stereophoneinrichtungen regelrecht hingebastelt haben mit keinen zusätzlichen Mitteln. Und ich weiß aus den Programmsitzungen innerhalb der ARD, dass mir Kollegen erzählt haben, unsere Techniker haben sich hingestellt und haben gesagt, wenn wir eine stereophone Einrichtung schaffen sollen in unseren Studios, dann brauchen wir dazu 2 Millionen Mark. Und deswegen konnten die nicht ran und kamen über diese Klippe zuerst nicht hinweg. Wir waren auch mit die Ersten, die auch im Hörspiel...
Das wollte ich gerade sagen. Also hier gilt es, also wirklich einen Namen zu erwähnen jetzt. Wir haben also nicht nur das erste stereophone Hörspiel produziert innerhalb der ARD, Gewitter über Elmwood mit Kurt Götz Pflug. Kurt Götz Pflug als Regisseur und Bearbeiter dieser Kriminalkurzgeschichte. Und Kurt Götz Pflug hat gemeinsam mit unserer Technik gegen Widerstände auch im eigenen Haus Experimente gemacht und schließlich durchgesetzt. Und wir haben auch die ersten Stereo-Features überhaupt produziert. Das allererste noch mit gemogelten Mono-Aufnahmen war die spanische Prozession, die Siegfried Niemann in Mallorca aufgenommen hat, wo also Prozession vorbeizog. Das war natürlich sehr wirkungsvoll. Und die erste wirklich voll stereophone Aufnahme eines Features mit Stereo-Außenaufnahmen, noch mit einem riesigen Gerät, das netzabhängig war, wo wir also riesige Kabeltrommeln mitschleppen mussten, war also unsere beinahe jetzt schon klassische Produktion Hühner von Peter Leonhard Braun, die inzwischen auch nachproduziert wurde in Holland, in Ungarn, in Polen und nachgesendet wurde in Österreich und der Schweiz und die eine Folge von anderen Stereo-Feature-Produktionen bis jüngst jetzt die Hyänen.
Hyänen, die wohl erfolgreichste Hörfunkproduktion der deutschen Rundfunkgeschichte. Ausgezeichnet mit dem Urtner-Preis der Union Afrikanischer Rundfunk- und Fernsehorganisationen, übersetzt in 12 Sprachen und nachgespielt in 320 internationalen Rundfunkprogrammen.
Abschied eines Intendanten.
Walter Steigner.
Diese 7 Jahre, vom 1. März 1961 bis zum Schalttag dieses Jahres, waren für den Sender Freies Berlin sozusagen 7 fette Jahre. Diese 7 Jahre sind ohne unser besonderes Zutun zusammengefallen mit dem Durchbruch des Fernsehens in Deutschland. Als ich am 1. März 1961 mein Amt antrat, gab es in Berlin 261.431 angemeldete Fernsehgeräte. Heute sind es über 690.000. Wenn ich eben von 7 fetten Jahren gesprochen habe, soll damit nicht angedeutet sein, lieber Herr Barsich, dass mit Ihrem morgigen Amtsantritt nun unbedingt 7 magere Jahre folgen müssten.
Ein guter Wunsch. Aber aus heutiger Sicht?
Intendant Barsich?
Ja, ich kann nur sagen, der gute Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Wir bekommen ja keine neuen Zuschauer und keine neuen Zuhörer. Das heißt, unsere Einnahmen liegen fest und für uns sind wirklich die 7 mageren Jahre angebrochen und ich fürchte, es wird auch weiter so bleiben.
Amtsantritt eines Intendanten.
Ich sollte meinen Dienst ja erst am 1. Mai antreten und bekam dann also Alarmrufe, ich müsste schon vorher hierher kommen und habe, wenn Sie so wollen, sogar in den ersten 14 Tagen ohne Rechtsgrundlage gearbeitet, wenn ich mich recht erinnere, sogar auch ohne Gehalt.
Achtung, Achtung! Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit für die Durchsage an Intendant Barsig. Ich wiederhole, Intendant Barsig ist bereit, eine Delegation von 3 bis 5 Personen in seinem Dienstgebäude zu empfangen. Ich wiederhole, Intendant Barsig ist bereit, 3 bis 5 Personen in seinem...
Und wir bitten Sie jetzt, den großen Sendesaal zur Verfügung zu stellen, damit wir mit Ihnen diskutieren können hier. Das ist doch eine deutliche von uns vorgebrachte Forderung. Und wir bitten Sie jetzt zu begründen, warum Sie mit dieser Forderung nicht einverstanden sind.
Weil ich Ihnen ganz klar gesagt habe, ich bin bereit, mit Ihnen hier als Delegation zu sprechen.
Nein, Sie sollen sagen, warum Sie einen Sendesaal nicht mit uns, und zwar mit allen Studenten, diskutieren sollen. Wollen.
Das habe ich Ihnen gesagt. Ich bin nicht nur den Studenten gegenüber verantwortlich, sondern ich bin den Hörern.
Ja, aber ich bitte Sie. Ich bitte Sie, ich bin hier dem Gesetz verpflichtet und nicht einer Partei verpflichtet.
Wissen Sie.
Ich bin also bereit, und das habe ich ja getan, Ihnen eine Form der Diskussion anzubieten, die allen Hörern die Möglichkeit gibt, Argumente zu wägen und zu prüfen. Das halte ich für den weitergehenden, für den weitestgehenden Vorschlag. Ich verstehe nicht, warum Sie auf diesen Vorschlag nicht eingehen.
Sie wissen, dass wir einige Prinzipien haben.
Ein weiteres Argument, was hier sehr wichtig ist, dass Sie von uns nicht verlangen können, dass wir mit dieser angesichts dieser paramilitärischen Polizeieinheit hier mit Ihnen sprechen.
Das tun Sie doch
immer. Wir sind doch in
Vorhang. Wir sind inkonsequent. Was heißt, wir sind inkonsequent? Ja. Wir wollen Sie dazu veranlassen, dass Gespräche stattfinden können unter der Bedingung, dass wir in diesem Sendesaal mit Ihnen diskutieren und dass Sie dafür sorgen, dass für die Bedingungen dieses Gesprächs diese paramilitärischen Polizeiverbände abgezogen werden.
Also das, ich meine, Sie wissen doch genau, dass der Intendant dieses Senders keine Polizeigewalt hat. Ich kann der Polizei hier überhaupt nichts
befehlen. Sie können die Empfehlung geben, dass Sie keinen Wert auf Polizeischutz legen. Bitte sprechen Sie diese Empfehlung aus jetzt.
Was war das für ein Gefühl, Herr Barsig, ein Amt unter diesen Umständen zu übernehmen?
Ich muss sagen, da ich ja den politischen Kampf gewohnt war, und es war ja doch damals ein politischer Kampf, hat mir das sogar ein wenig Spaß gemacht, in einer turbulenten Situation den Kopf oben zu behalten und versuchen, das Richtige zu tun. Ich erinnere mich sehr genau an die erste Ansprache, die ich dann über den Sender gehalten habe. Und da kommt ein Satz vor, und den würde ich heute noch für die Grundlage meiner ganzen Arbeit ansehen. Ich habe damals gesagt, ich bin hierher gekommen, um das Recht einzuhalten und es nicht brechen zu lassen.
Die Satzung.
Der Paragraph 3.
Die Sendungen des Senders Freies Berlin müssen von demokratischer Gesinnung, von kulturellem Verantwortungsbewusstsein und vom Willen zur Sachlichkeit getragen sein. Sie sollen entschlossen für Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit, für die Achtung vor dem Recht der Persönlichkeit, für die Verständigung unter den Völkern wirken und für die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in der Verfassung von Berlin gewährleisteten Grundrechte eintreten. Sie dürfen nicht Werkzeug einer Regierung, einer Gruppe oder einer einzelnen Persönlichkeit sein, sondern müssen stets das Wohl der Allgemeinheit zur Richtschnur nehmen. Perspektiven.
Es sind 3 Aufgaben: die Bevölkerung in West-Berlin zu versorgen, unsere Zuhörer und Zuschauer in der DDR, die ja 10-mal so viel sind, zu versorgen, deren Informationsstand wäre ja erbärmlich, wenn es uns nicht gäbe. Und zum Dritten, wenn Sie so wollen, jetzt noch verstärkt im Sinne der Verträge die Bindungen zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik täglich zu pflegen und zu erhalten.
Dr. Wolfgang Haus, Vorsitzender des Rundfunkrates.
Die Vielfalt der politischen Information bestimmt darüber, wie es auch mit den jungen Menschen und der Demokratie beschaffen sein wird in der Zukunft. Da hat so ein Sender eine enorme Aufgabe. Und ich finde im Übrigen, 20 Jahre sind schon ein Anlass, mal Zwischenbilanz zu ziehen. Der Sender hier, der SFB, kann sich nach allem mit all seinen Problemen wirklich sehen lassen. Und wir wollen sehen, dass es in den nächsten Jahren mit einigem Beispielhaften gut weitergeht.
20 Jahre SFB, 7305 Tage Rundfunkprogramm, Namen, Daten und Ereignisse gegenwärtig wie heute oder auch schon halb vergessen. Vollständigkeit war von vornherein ausgeschlossen. Ich möchte gerade deshalb zum Schluss noch einige Namen nennen, stellvertretend für viele andere, die eng mit der Geschichte des SFB verbunden sind. Der erste Vorsitzende des Rundfunkrates, Professor Emil Dofifat, und seine Nachfolger im Amt, Professor Sment und Dr. Franz Suchan. Der erste technische Direktor, Udo Blesser, und der erste Wirtschaftsdirektor, Otto Bach. Und für das Programm Hans-Herbert Fischer und Eberhard Schütz, aber auch Hans von Benda, Rundfunkpionier wie Alfred Braun und erster Musikchef des SFB. Dr. Peter Teichmann, viele Jahre für den Hörfunk verantwortlich, und Erich Koberling für die Unterhaltung. Und schließlich Helmut Krüger, Chef der Hörfunktechnik und einer der Väter der Stereophonie. Eine Vielzahl von wichtigen Sendungen ist unerwähnt geblieben, die heute noch täglich im Programm stehen. Der Schulfunk, SF Beat und das Thema nur als Beispiel. 7305 Tage sind zu viel für eine Sendung. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir den Kalender trotzdem zurückzublättern. Ein 20. Geburtstag ist kein Anlass für Festakte, für Ansprachen und Würdigungen. Ein paar gute Wünsche und ein paar Gedanken über die Zukunft darf man aber wohl entgegennehmen, wenn sie vom regierenden Bürgermeister kommen.
Der Sender Freies Berlin, es sei erlaubt, einfach zu sagen, unser Sender Freies Berlin, war von Anfang an mehr als die Stimme und das Sprachrohr unserer Stadt. Der Sender ist seit den 20 Jahren seines Bestehens ein Stück unseres Berliner Lebens. In 2 Jahrzehnten Nachkriegsgeschichte hat der SFB alle großen und alle kleinen Ereignisse der Stadtchronik sowie der Weltgeschichte begleitet. Er hat sie für uns fassbar und überschaubar gemacht und hat damit vor allem, und darauf kommt es mir hier besonders an, unser freies Berlin auch in der Welt vertreten und verständlich gemacht. Er hat wesentlich zum Selbstverständnis der Stadt nach innen und nach außen beigetragen. Damit ist der SFB zu einem unzertrennlichen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Unser Dank gilt heute allen Mitarbeitern des Senders, die Tag aus, Tag ein und bei besonderen Anlässen auch in Nacht- und Sonderschichten für die Bürger des ganzen Berlin im Einsatz sind und damit stündlich aufs Neue beweisen. Hier spricht die freie, unzensierte Stimme aller Berliner, für alle Berliner und darüber hinaus, für alle Bürger in Ost und in West.
Jahre SFB. Daten, Dokumente und Gespräche zur Biografie eines Rundfunksenders. Es sprachen Joachim Notke und Fritz Mellinger. In den Diskussionsausschnitten hörten Sie Klaus Jung, Matthias Walden, Kasimir Wagner, Dieter Finnern und Leo Hausner. Musikalische Umrahmung und Improvisationen Paul Kuhn und Solisten des SFB-Tanzorchesters und des Studioorchesters Berlin. Schnitt Ingeborg Angenemt. Toningenieur Günther Genz. Redaktionsassistenz Regine Bayer. Regieassistenz
Udo Köhler. Regie Klaus Lindemann. Manuskript, Redaktion und Gesamtleitung Hans-Georg Berthold.